Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen: Geiselfreilassung. Die immer wieder verschobene Befreiung von zwei Politikerinnen in Kolumbien ist jetzt zustande gekommen. George Bushs Reise in den Nahen Osten bringt wenig Ergebnisse, aber offenbar auch nicht allzu viel Enttäuschung. Die Müllhalden in Neapel werden abgebaut. Die Müllkrise bleibt bestehen. Ein Schwerpunkt in dieser Sendung zum Thema Abfall. Misserfolg. Der Vermittler in Kenia reist erfolglos ab, aber ein anderer soll kommen. Kofi Annan. Rekordjahr. Die Swiss hat 2007 so viele Passagiere befördert wie noch nie zuvor. Ausnahmeregelung. Die Wachsoldaten müssen ihr Gewehr nicht immer durchladen, sagt das Militärdepartement jetzt. Echo der Zeit. Am Mikrofon Kaspar Selgo mit den Nachrichten Andrea Abbühl.
In Kolumbien hat die linke Rebellenorganisation FARC nun doch zwei ihrer Geiseln freigelassen. Das gab der venezolanische Präsident Chavez bekannt, der in der Sache vermittelte. Chavez' Angaben wurden von der Vertreterin des IKRK in Kolumbien, Barbara Hintermann, bestätigt. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Clara Rojas und Gonzalo González, die beiden von der FARC-Guerilla freigelassenen Geiseln, befinden sich an Bord eines Helikopters auf dem Weg nach Venezuela. Beide seien wohl auf, bestätigte Venezuelas Staatspräsident Hugo Chavez, der die Freilassung eingefädelt hatte. Chavez will die beiden freigekommenen Frauen in Caracas treffen. Der während der Geiselhaft geborene Sohn von Clara Rojas befindet sich seit geraumer Zeit in Obhut der staatlichen Jugendbehörde Kolumbiens. Der junge Emanuel soll in Kürze zu seiner Mutter stoßen. Seine Identität steht nach zwei DNA-Analysen jetzt zweifelsfrei fest. Am 31. Dezember war die von Hugo Chavez und der FARC-Guerilla angekündigte Freilassung der zwei Frauen und des Kindes gescheitert. Die linksgerichtete Guerilla konnte ihr Wort nicht halten, weil sie den Jungen gar nicht mehr in ihrer Gewalt hatte. Ein Bauer hatte den schwerkranken Emanuel schon vor Monaten in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte den Jungen schließlich unter Obhut des Staates stellten. Clara Rojas war die Wahlkampfgefährtin der grünen Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt, die von der FARC-Guerilla weiterhin als Geisel festgehalten wird. Die zwei Frauen waren 2002 im Süden Kolumbiens von der Guerilla entführt worden. Consuelo González, eine ehemalige Abgeordnete, war noch länger Geisel der FARC, der revolutionären Streitkräfte Kolumbiens.
Bei seinem ersten Besuch im Westjordanland hat US-Präsident Bush den Palästinensern versprochen, sie bei der Bildung eines eigenen Staates aktiv zu unterstützen. Er sei überzeugt, dass bis zum Ende seiner Amtszeit im Januar 2009 beide Seiten einen Friedensvertrag unterzeichnet hätten, sagte Bush. Gleichzeitig forderte er aber auch schmerzhafte politische Zugeständnisse, sowohl von den Israelis wie von den Palästinensern. Palästinenserpräsident Abbas würdigte Bushs Besuch als historisches Ereignis, das dem palästinensischen Volk große Hoffnung gebe. In Neapel haben die Behörden damit begonnen, den Abfall auf den Straßen auf Lastwagen zu laden und zur Entsorgung in andere Regionen Italiens und ins Ausland zu transportieren. Dies ist eine Maßnahme, die die Zentralregierung in Rom angeordnet hat. Ein Frachtschiff mit mehreren hundert Tonnen ist bereits nach Sardinien unterwegs. Vier norditalienische Regionen, die Lombardei, Friaul, Veneto und Ligurien, haben allerdings Widerstand angekündigt. Ihre Entsorgungsanlagen seien bereits ausgelastet. Sie könnten nicht noch den Abfall aus Neapel übernehmen. Das norwegische Volk erhält bei Entscheiden über die Europapolitik nicht mehr Macht. Das norwegische Parlament hat es abgelehnt, bei wichtigen internationalen Verträgen wie einem EU-Beitritt obligatorische Volksabstimmungen vorzusehen. Dies ist eine Niederlage für die Führung der drei größten Parteien, welche die Verfassung entsprechend ändern wollten. Damit bleibt in Norwegen vorerst alles beim Alten. Eine kleine Minderheit von einem Viertel der Abgeordneten im Parlament kann auch in Zukunft einen EU-Beitritt verhindern. Im Streit zwischen den beiden Präsidentschaftsanwärtern in Kenia, dem amtierenden Präsidenten Kibaki und seinem Herausforderer Odinga, soll nun der ehemalige UNO-Generalsekretär Annan vermitteln. Dies teilte der Chef der Afrikanischen Union, KUFUR, nach Gesprächen in der kenianischen Hauptstadt Nairobi mit. Seit Beginn der Ausschreitungen hat das Welternährungsprogramm der UNO nun erstmals in den armen Vierteln von Nairobi Lebensmittel verteilen können. Im Frühling vor knapp 3 Jahren wurde die Swiss übernommen. Jetzt meldet sie einen neuen Passagierrekord. Über 12 Millionen Passagiere sind letztes Jahr mit der Lufthansa-Tochter geflogen. Das sind so viele wie noch nie im 6-jährigen Bestehen der Swiss. Urs Sigrist.
Der neue Rekord bedeutet, dass letztes Jahr 12,2 Millionen Passagiere die Flugzeuge aus der Schweiz benutzten. Das sind gut 13% mehr als im Vorjahr, also eine sehr deutliche Zunahme. Trotz größerem Flugangebot plus 5% konnte auch der Sitzladefaktor, also die Auslastung der Flugzeuge, nochmals leicht auf über 80% gesteigert werden. Der Grund: die Konjunktur läuft weltweit gut, der Tourismus boomt, die Businessflüge sind gefragt, es wird viel gereist und geflogen. Deutlich gesteigert hat die Passagierzahlen auch die Muttergesellschaft der Swiss, die Lufthansa. Gemeinsam mit den seit vergangenem Juli integrierten Swiss-Zahlen wurden fast 63 Millionen Passagiere transportiert. Aber auch ohne die Swiss wäre das letzte Jahr für die Lufthansa ein Rekordjahr geworden. Wie viel die Fluggesellschaften mit diesen Rekordpassagierzahlen verdient haben, wird im März bekannt.
Nach der scharfen Kritik in der schweizerischen Öffentlichkeit an der neuen Regelung für den Wachdienst lässt das Verteidigungsdepartement VBS nun Ausnahmen zu. Demnach müssten die Wachtsoldaten das Gewehr nicht immer zwingend durchladen, zum Beispiel dann, wenn sich ihr Wachposten in der Nähe einer Schule oder eines Kindergartens befindet. Die Kommandanten der Einheiten könnten dies so anordnen, sagte Armeesprecher Felix Endrich gegenüber Schweizer Radio DRS. Die Europäische Zentralbank EZB lässt den Leitzins im Euroraum unverändert bei 4%. Dies war erwartet worden. Der Leitzins ist seit Juni 2007 konstant. Ein Auto für 3.000 Franken. Das gibt es jetzt in Indien. Der indische Hersteller Tata Motors hat einen Billigwagen vorgestellt, der zu einem richtigen Volksauto werden könnte. Der Viertürer hat einen 33 PS-Motor und braucht für 100 Kilometer 5 Liter Benzin. Das Billigauto hat nur einen Außenspiegel, kein Radio und keine Klimaanlage. Umweltschutzkreise befürchten einen neuen Autoboom, noch schlechtere Luft in den indischen Millionenstädten und noch mehr Verkehrsstaus.
Rifiuti. Abfall, soweit das Auge reicht, in Neapel. Und Unmengen Abfall, wo das Auge nicht hinreicht, bei uns. Ein Schwerpunkt zu einem übel riechenden Thema. No, Sir, die Antwort von Mwai Kibaki an den Vermittler in Kenia. Jetzt soll Kofi Annan es richten. Do something. George Bush hofft auf Fortschritte in Nahost, aber er selber trägt wenig dazu bei. Une BBC. Nicolas Sarkozy spricht von einem öffentlichen Fernsehen nach britischem Vorbild. Will er wirklich das? Nuclear Power, yes please, die britische Antwort auf Atomkraft, nein danke. Vielleicht die neue polnische Haltung zum US-Raketenschirm und wie sie bei den Nachbarn in Prag ankommt. Und eine SVP-Geschichte, die Geschichte der Berg- und Talfahrt bei der SVP St. Gallen. Echo der Zeit. Italiens Regierungschef Prodi wollte mit seinem dringlichen Plan Anfangswoche das Ende des Müllchaos von Kampanien einleiten. Tatsächlich ist heute das erste Schiff mit 1500 Tonnen Müll nach Sardinien ausgefahren. Die ersten Züge voller Abfall sind unterwegs nach Deutschland. Aber gleichzeitig musste die Regierung bestätigen, dass es in Kampanien insgesamt 1400 illegale Camorra-Deponien gibt, darunter auch Giftmüll. Inzwischen ist die Stimmung noch schlechter geworden. Die Bewohner der Gegenden, wo neue Deponien eingerichtet werden sollen, machen mobil. Ihnen stinkt's sozusagen, Rolf Pellegrini.
Der Müll in den Straßen von Neapel und Umgebung dürfte in ein paar Wochen nicht mehr sichtbar sein, kein Zweifel. Nicht die Behörden in Neapel, wohl aber jene in Rom werden sich da durchsetzen. An der Beseitigung der Abfallberge auf den Straßen wird sich die Handlungsfähigkeit der Regierung Prodi und ihres Superkommissars messen lassen. Ein Scheitern in dieser Sache, der dringendsten, kann sie sich nicht leisten. Die Emergenza, der Notstand freilich, wird noch lange dauern. Nicht Monate, nicht ein Jahr, sondern Jahrzehnte. Zu diesem erstaunlichen Schluss kam gestern Abend gegen Mitternacht in einer Diskussionssendung nicht ein sensationslüsterner Journalist, sondern resignierter Ex-Umweltminister von Berlusconi, Mattioli. Wieso? Weil in den sogenannten Ökopacks die plastikverpackten Dreck enthalten und mit Öko nichts zu tun haben, alles zusammengeworfen worden ist. Haushaltsmüll, gefährlicher und ungefährlicher, verrottetes Fleisch und Flaschen, Kautschuk und Batterien, was weiß ich. Nie wurde was aussortiert, seit Jahrzehnten nicht. Die Millionen von Müllsäcken in den pyramidengleichen Deponien werden also auch in der neuen Verbrennungsanlage, die in Acerra angeblich in einem Jahr funktionieren soll, woran niemand ernsthaft glaubt, nicht verbrannt werden können. Zu viel Gift enthalten sie, vermutet man. Allenfalls in Sondermüllverbrennungsanlagen kann der Kehricht vernichtet werden. Dies war das Fazit, das man gestern aus der Diskussion ziehen musste. Und dann sollte man auch nicht vergessen, dass neben den offiziell bekannten Deponien die inoffiziellen Ablagerungsstätten der Camorra den Charme der Gegend ausmachen. In 1400 Löchern über ganz Kampanien verteilt haben die Kamionneure, die im Dienst der Mafiosi stehen, ihre Last, häufig giftige Last, aus ganz Italien abgelagert, ohne Schutzmaßnahmen. Diese spezielle Art der Entsorgung weckt damit, wo es gerade passt, erklärt die konkurrenzlos günstigen Preise, welche die Camorra und ihre Strohmänner skrupellosen Unternehmern für ihre Altlasten anbieten können. Sie erklärt, wieso die Camorra auch auf diesem Gebiet den Markt kontrolliert. Trotz der Billigpreise bleiben alljährlich Hunderte von Millionen Euro für sie zurück. Das Grundwasser sei bedroht, sagen einige Spezialisten, wobei die Regierung dies freilich bestreitet. Die Tochter eines Schafzüchters sprach gestern Abend von den Schafen, die plötzlich eines nach dem anderen tot umfielen, von ihrem Vater, der an einem sich blitzschnell ausbreitenden Tumor verstarb. PCW könnte es gewesen sein, meinte der reputierte Toxikologe und Tumorspezialist Antonio Marfella und sprach von den für die Bevölkerung von Kampanien deutlich erhöhten Krebsrisiken, die belegt seien. Gleichzeitig kritisierte der Professore die Regierung Prodi. Die vier neuen Deponien, die man in Betracht ziehe, seien in ungünstiger tektonischer Lage. Eine zusätzliche Gefährdung für den Boden bestehe an diesen Städten durchaus. Dem sehr erfahrenen Diskussionsleiter Bruno Vespa sah man die Betroffenheit an, aber der Fernsehinformationsstar stellte die naheliegende Frage nicht, ob man denn nicht systematisch die Landwirtschaftsprodukte aus der schönen Region einer Unbedenklichkeitsprüfung unterziehen sollte. Er stellte die Frage nicht, weil sie zu heiß war. Man kann ja schließlich den internationalen Ruf der Cucina Mediterranea, der köstlichen Pomodorini und der Mozzarella nicht durch zu viel Wissbegierigkeit schädigen.
Wolf Pellegrini über die Abfallkrise in und um Neapel. Viel zu viel Abfall, dieses Problem hat ja nicht nur die Gegend um Neapel, es gehen nur nicht alle gleich um mit dem vielen Müll. Daniel Johann Lang ist Umweltwissenschaftler an der ETH Zürich, spezialisiert auf Fragen der sogenannten Umweltentscheidungen. Ich sprach mit ihm darüber, wie man mit Müll umgeht und fragte, wie das denn bei uns aussieht. Wie viel Müll produzieren wir?
Das war im Jahr 2001, als wir die Vergleichsdaten haben, waren das 4,7 Millionen Tonnen in der Schweiz. Insgesamt, und das sind Siedlungsabfälle, man muss unterscheiden zwischen unterschiedlichen Abfallfraktionen. Siedlungsabfälle ist das, was der Haushalt produziert, und da kommen in der Schweiz fast nochmal doppelt so viel Bauabfälle zum Beispiel dazu. Wenn man das pro Kopf nimmt, die Siedlungsabfälle sind es 654 Kilogramm.
Gibt es vergleichbare Zahlen aus den USA zum Beispiel?
Also bei den USA, wenn man da die Gesamtzahlen nimmt, sind es 231 Millionen Tonnen Abfälle, auch wieder auf das Jahr 2001 bezogen. Dass man den Vergleich machen kann, muss man es auch wieder auf die Bevölkerung beziehen, und da sind es dann 810 Kilogramm Siedlungsabfälle pro Person. Also auch da sieht man, dass das viel mehr ist wie in der Schweiz.
Gibt es denn international eine Art Konsens darüber, wie man jetzt, sagen wir mal, mit Hausmüll am besten umgeht?
Gibt wissenschaftlich, denke ich, wird es immer klarer, dass die Richtung geht, dass man so eine Abfallhierarchie hat, wie man mit Abfällen umgehen soll. Das ist ganz klar, dass vorne steht die Vermeidung von Abfällen, was dann nicht wirklich der Umgang ist, aber dass man probieren sollte, möglichst wenig Abfälle zu produzieren. Dann sollte man probieren, die Abfälle zu verwerten, und dann kommt eine sichere Entsorgung, und da zielt Ihre Frage, denke ich, darauf ab, ob man da auch schon weiß, was ist denn diese sichere Entsorgung, umweltgerechte, sozialverträgliche Entsorgung. Das setzt sich europaweit verstärkt durch, dass man wegkommt von der Deponierung von biologisch abbaubaren Materialien und da wird die Verbrennung immer stärker an Gewicht gewinnen. Also in der Schweiz ist ja seit 2000 schon das Verbot der Deponierung von brennbaren Abfällen. In der EU ist jetzt die Landfill Directive und die sagt zum Beispiel, dass bis ins Jahr 2020 nur noch 35% der biologisch abbaubaren Abfälle zum Vergleichsjahr 1995 deponiert werden sollen.
Also das heißt, in der Schweiz ist man schon sehr, sehr weit mit der Verbrennung und die EU geht in die gleiche Richtung, ist einfach noch nicht so weit.
Genau.
Ist das denn ein Thema, Abfallentsorgung, das man dem freien Markt überlassen kann, mit Konsequenzen, wie sie jetzt zum Beispiel in Süditalien möglicherweise sichtbar geworden sind, wo sich plötzlich niemand mehr verantwortlich fühlt? Oder muss hier der Staat alles selber machen, weil das rentabel gar nicht zu machen ist?
Ich denke, die Frage muss man differenziert betrachten. Eine völlige Loslösung, also nur den privaten oder den freien Markt spielen zu lassen, geht im Bereich Abfall meines Erachtens nicht, weil Abfall ein Gut ist, das man eigentlich abgibt. Also man zahlt etwas dafür, dass es sicher entsorgt wird und dann ist diese alte Formel aus den Augen, aus dem Sinn, das kennen Sie und das kenne ich, derjenige, bei dem der Abfall anfällt, der interessiert sich letzten Endes nicht mehr für den Abfall. Und da muss sicherlich der Staat gewisse Richtlinien setzen, innerhalb dessen dann der Markt spielen darf. Also ich glaube, es braucht Grundpfeiler, was in der Schweiz zum Beispiel die technische Verordnung über Abfälle ist, wo man sagt, eine Deponie muss so und so gestaltet sein. Es muss zum Beispiel eine Abdichtung der Deponie geben, dass das Grundwasser nicht belastet wird. Und da muss, denke ich, der Staat eingreifen, weil rein ökonomisch gedacht sind wir noch nicht so weit, dass die externen Kosten internalisiert werden. Und dann hätte eigentlich niemand den Anreiz, wirklich auf die Umwelt zu schauen.
Wenn man das jetzt alles zusammennimmt, Herr Lang, wo steht die Schweiz, wenn es um Abfall geht? Wenn ich Sie richtig verstehe, ist man schon recht gut. Ist man gut genug?
Das ist eine gute Frage. Da kommt es darauf an, was man unter Abfallwirtschaft versteht. Wenn man die Abfallwirtschaft wirklich lediglich als die sichere Entsorgung von Abfällen betrachtet, ist die Schweiz sicherlich sehr, sehr weit im Vergleich zu anderen Ländern. Je länger, je mehr öffnet sich aber die Abfallwirtschaft und man sagt, man darf nicht nur die Lösung des Abfallproblems sehen, sondern muss wirklich weiter vorne ansetzen und unseren gesamten Umgang mit Gütern betrachten. Sprich, bauen wir unsere Güter so, dass wir rezyklieren können, verbrauchen wir weniger Güter und vor allem bei dem Verbrauch von Gütern, das, was dann letzten Endes zur Verminderung der Abfallmenge führt, hat sicherlich die Schweiz auch noch einige Optimierungspotenziale. Aber im Bereich der Abfallbehandlung ist die Schweiz sicherlich mitführend, würde ich sagen, wenn man jetzt die Industrienationen betrachtet.
Daniel Johann Lang ist an der ETH Spezialist für Fragen der Abfallbewirtschaftung und verwandter Themen. Die Gespräche in Kenia unter Vermittler John Kufuor sind abgebrochen worden. Der Chef der Afrikanischen Union ist heute aus Nairobi abgereist. Dafür sollen nun eine Reihe anderer afrikanischer Persönlichkeiten, darunter Ex-UNO-Generalsekretär Kofi Annan, mit den beiden Streithähnen Kibaki und Odinga weiterverhandeln. Afrika-Korrespondent Rudi Küng ist zurzeit in der Stadt Kisumu, im Stammland von Odinga. Ich fragte ihn, dass diese Gespräche abgebrochen worden sind, ist das letztlich eine gute oder eine schlechte Nachricht?
Es ist eine schlechte Nachricht, denn sie zeigt, dass Mwai Kibaki nicht bereit ist, mit Raila Odinga, seinem Kontrahenten, zusammenzusitzen in Anwesenheit eines Vermittlers, auch wenn er die Statur von John Kofuor hat. Was vielleicht die gute Seite der Nachricht ist, dass weiter verhandelt werden soll, jetzt mit Kofi Annan, der wurde ursprünglich von Raila Odinga vorgeschlagen, Kibaki hat ihn abgelehnt, und anderen eminenten Persönlichkeiten Afrikas, man weiß nicht, wer sie sind. Das ist eine gute Nachricht und ich kann sie insofern hier etwas bestätigen. Es herrscht eine gespannte Ruhe in Kisumu und jedermann wartet, was geht in Nairobi an diesen Verhandlungen vor sich. Man hat damit gerechnet, dass, wenn schlechte Nachrichten aus Nairobi kommen, dass hier Gewalt ausbricht. Sie ist nicht ausgebrochen. Es gibt also noch eine Chance.
Woran sind denn diese Gespräche gescheitert? Was hat letztlich den Ausschlag gegeben, dass es nicht weitergeht jetzt?
Die Positionen sind einfach ganz klar unterschiedlich. Raila Odinga will mit Mwai Kibaki nur zusammensitzen unter Zeugen. Und Mwai Kibaki, der sich als legal gewählten Präsidenten sieht, auch wenn das längst bewiesen ist, dass das nicht der Fall ist und sich entsprechend als Herr im Haus aufführt. Er sagt, das brauchen wir gar nicht, wir brauchen keine Leute von außen. Ich lade dich, Raila Odinga, ein, zu mir zu kommen und dann setzen wir uns zusammen. Und die ODM, also dieses Orange Democratic Movement, die Opposition, hat als Antwort heute gesagt, wir haben einen Vertrag gemacht mit Mwai Kibaki, als er noch nicht Präsident war, und er hat diesen Vertrag nicht eingehalten. Wir wollen, dass ein Zeuge da ist, wenn wir einen neuen Vertrag mit ihm ausarbeiten.
Wenn jetzt immerhin beide sich darauf einigen, dass man über Fragen der Verfassung, über Fragen des Wahlsystems miteinander diskutieren muss und das mit einem Gremium, in dem unter anderem Kofi Annan und andere sitzen, ist da nicht doch eine gewisse Perspektive noch drin?
Die Perspektive ist drin dann, wenn diese Gespräche stattfinden unter gleichzeitig hohem Druck von außen. Und der Druck, der muss natürlich auf Mwai Kibaki erfolgen. Wobei ich auch hier skeptisch bin, denn seit einer Woche befindet sich die im US-Außenministerium zuständige Frau für Afrika, Jendai Fraser, im Land. Und sie hat es nicht geschafft, Mwai Kibaki zu irgendwelchen Konzessionen zu bringen. Ich glaube, es ist eine Konfrontation, die noch immer sehr viel Sprengstoff enthält. Und ich sehe nicht, wie man ihn entschärfen kann.
Wadi Küng in Kisumu, Kenia. Zum Thema Kenia haben wir auf unserer Internetseite ein Dossier zusammengestellt auf drs.ch. Bevor er im Januar 2009 aus dem Weißen Haus auszieht, sollen Israeli und Palästinenser Frieden schließen. Diese ehrgeizige Absicht hat US-Präsident George Bush bereits im November in Annapolis beschworen, als der israelisch-palästinensische Friedensprozess nach Jahren wieder angeschoben wurde. Diese gleiche Hoffnung stellte er auch über seinen Besuch in Israel und Palästina gestern und heute. Doch ähnlich wie in Annapolis blieb auch diesmal sehr vieles im Wagen. Irene Meyer bilanziert.
George Bush berührte kaum den Boden, nur hin und wieder, wenn der Helikopter ihn irgendwo auslud. Aber dann waren da keine normalen Menschen. In Ramallah und Bethlehem herrschte quasi eine Ausgangssperre wegen dem Präsidenten. So ist nicht bekannt, was diese gewöhnlichen Leute, denen der US-Präsident den Frieden bringen will, über seine Reden denken.
Justice and love is based upon a society that welcomes human rights and human dignity. A society which recognizes the universality of freedom.
Von Gerechtigkeit, Liebe, Menschenrechten, Würde und der universellen Freiheit sprach Präsident Bush in Tel Aviv und in Ramallah. Diese universelle Freiheit wird heute von gegen 600 Checkpoints im besetzten Westjordanland eingeschränkt. Und israelische Siedlungen, nach internationalem Recht illegal, fressen unaufhaltsam das Land des künftigen palästinensischen Staates. Der Stopp dieses Siedlungsbaus war die Kernforderung der Palästinenser. Bush sollte Israel dazu zwingen. Er tat es nicht. Lediglich die sogenannten Außenposten sollen weg, sagte er, was er übrigens schon seit 4 Jahren verlange.
In terms of outposts, yeah, they ought to go. Look, I mean, we've been talking about it for 4 years. The agreement was.
Ohne Widerspruch des amerikanischen Präsidenten blieb an der Pressekonferenz die Erklärung von Premier Olmert, dass in und um Jerusalem weitergebaut werde, weil dies nach israelischer Ansicht keine Siedlungen seien.
We have made it clear that Jerusalem, as far as we are concerned, is not in the same status. And they know that the population centers.
Amerikanische Einwände würden diskutiert, unter Freunden, mir nicht. Konkretes haben beide Seiten nach diesem Besuch nicht in den Händen. Es gibt wenig Grund zu glauben, warum der Friedensprozess, der seit der Annapolis-Konferenz im November nicht in Gang gekommen ist, nun doch anlaufen soll. Die Vision vom Frieden und von zwei Staaten, die Bush wie ein Mantra wiederholte, aber nicht konkretisierte, macht noch keinen Prozess. Israels Premier Olmert wird sich in den kommenden Wochen auf sein politisches Überleben konzentrieren. Am 30. Januar erscheint der Vinograd-Bericht zum Libanon-Krieg, der ihn sein Amt kosten könnte. Olmert wird vorher weder Außenposten noch Checkpoints räumen, da ihm sonst rechte und nationalistische Regierungspartner in der Koalition davonlaufen. Und die Palästinenser-Regierung sieht sich selber noch mehr geschwächt, auch selbst verschuldet, sagt der Politologe Khalil Shaheen in Ramallah.
We should not notice that the Palestinians weakened their position by themselves.
Mit Israel zu verhandeln, während weiterhin Siedlungen gebaut würden, sei ein Fehler, den die palästinensische Bevölkerung nicht akzeptiere. Der palästinensische Graben zwischen dem besetzten Westjordanland und dem Gazastreifen vertiefe sich nur noch mehr. Auch dort, im Gazastreifen, den die islamistische Hamas kontrolliert, wurden die Worte Bushs von den universellen Werten gehört und von Hamas-Sprecher Fawzi Bahoum umgehend beantwortet. Bush anerkenne sie nicht als Menschen und ignoriere ihre Würde, Rechte und das demokratische Wahlresultat, das die Hamas ans Ruder brachte. Nur ein Friedensvertrag bis Ende 2008, wie ihn Bush verspricht, bringe die palästinensische Einheit und das Ende der palästinensischen Gewalt, sagte Mahmoud Abbas heute zum amerikanischen Präsidenten. Frieden, bevor Bush geht, daran glauben nicht viele. Aber immerhin, weitere Eskalation in der Region wolle Bush nicht mehr, glaubt der palästinensische Publizist Marwan Bishara.
I think the American president is coming to the region not to escalate the questions of war or occupation, but rather to control the damage that his administration has caused in the Middle East since 2001.
George Bush versuche vielmehr, den Schaden im Nahen Osten zu begrenzen oder zu kontrollieren, den er und seine Regierung seit 2001 hier angerichtet hätten.
Die Bilanz der DRS-Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Nicolas Sarkozy unterhielt sein Land und die Welt über die Festtage vor allem mit einer schönen Frau. Nun wendet er sich wieder dem versprochenen politischen Umbau seines Landes zu. In einer großen Rede diese Woche verkündete der französische Präsident seine Reformagenda fürs neue Jahr. In der Substanz war nicht viel Neues zu hören, ein Punkt aber sorgt seither für hitzige Diskussionen: die angekündigte Abschaffung der Werbung am öffentlichen Fernsehen. Man fragt sich, was will er damit? Und man vermutet Hintergedanken. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Mais je propose que nous accomplissions 2008 une véritable révolution culturelle dans le service public de la télévision.
Einst kamen die Revolutionen von unten, in Frankreich kommen sie von oben, seit Sarkozy an der Macht ist. Seine neueste Revolution betrifft das öffentliche Fernsehen.
Je souhaite donc que le cahier des charges de la télévision publique soit revu profondément.
Der Auftrag des Service Public solle verändert werden, und zwar tiefgreifend, betonte der Präsident im großen Festsaal des Élysée-Palasts.
Et que l'on réfléchisse à la suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques.
Außerdem wünsche er sich, dass darüber nachgedacht werde, wie die Werbung künftig völlig von den öffentlichen Bildschirmen verschwinden könne. Als Entschädigung für den Einnahmenausfall erhielte der Service Public Geld aus einer Steuer auf die Werbeeinnahmen der privaten Konkurrenz und einer kleinen Abgabe, die auf neue Medien wie Mobiltelefon und Internet erhoben würde, sagte Sarkozy. Handelt es sich um einen Effet d'annonce, um bloße Rhetorik, wie manche vermuten, weil dem Präsidenten nichts mehr einfalle gegen die dringendste Sorge der Bevölkerung, die sinkende Kaufkraft, außer dass der Arbeitsmarkt liberalisiert und in Frankreich mehr gearbeitet werden müsse? Auch das wäre nichts Neues im exzellenten Kommunikationskonzept des Präsidenten. Schon als Innenminister sprang Sarkozy gern von einem Thema zum anderen, bis der Öffentlichkeit schwindlig wurde und sie die Übersicht verlor darüber, was nun tatsächlich beschlossen und was nur verkündet wurde. Andererseits, Sarkozy steht im Verdacht, dass er Frankreich durchaus verändern wolle, und dafür wurde er auch gewählt. Natürlich sei es dem Präsidenten ernst, noch in diesem Jahr solle die Reform vollzogen sein, bekräftigte Sarkozys Kommunikationsstab denn auch nach der Rede auf Anfrage. Und zeichnete schon das Bild einer französischen BBC, das Sarkozy vorschwebe, nach dem öffentlichen britischen Fernsehen, das doch auch einen hervorragenden Beitrag leiste zur Bildung und kulturellen Vielfalt, nur mit Staatsgeldern. Glorreiche Zeiten stünden bevor.
Ce que je constate là, c'est que Nicolas Sarkozy a recours à deux mesures. Un, le cantonnement, c'est-à-dire il veut réduire la voilure des missions de service public.
Die frühere sozialistische Medienministerin Katrin Trottmann allerdings kann in Sarkozys Ankündigung keine Revolution erkennen und auch keine glorreiche Zukunft für den öffentlichen Dienst, sondern nur den neuesten Aufguss seines alten Anliegens der Rechten, wie sie sagt, nämlich den zweiten öffentlichen Kanal so zu schwächen, bis er wie der äußerst erfolgreiche erste ebenfalls reif sei für die Privatisierung.
C'est malheureusement la chronique d'une privatisation annoncée et d'un affaiblissement de l'audiovisuel public.
Denn wer könne schon ernsthaft glauben, dass das öffentliche Fernsehen die verlorenen Werbegelder vollumfänglich durch Staatsbeiträge vergütet erhalte? Die Börse jedenfalls tat es nicht. Die Aktien der privaten Kanäle machten einen kräftigen Kurssprung nach oben. Kaum hatte Sarkozy seine Revolution zur Stärkung des Service Public verkündet. Was Trottmanns sozialistische Parteigenossin Ségolène Royal wiederum ermutigte, von einem plumpen Geschenk an Sarkozys zahlreiche Freunde im privaten Mediengeschäft zu sprechen. Und prompt klingt's heute schon wieder einiges zurückhaltender aus dem Élysée. Die Reform des öffentlichen Fernsehens beschränke sich nicht auf die Frage Werbung oder nicht, es gehe um was viel Größeres, lautet nun die Sprachregelung im Palast, wohl in der Hoffnung, die Kritik zu entschärfen, ohne deswegen schon die ganze Spannung abzubauen.
Philipp Scholtmann in Paris. Berg- und Talfahrt bei der SVP St. Gallen. Neue, alte Nuklearpläne in Großbritannien und Zögern beim Thema Nuklearschirm in Polen. Das sind die weiteren Themen im Echo der Zeit. Toni Brunners Politwelt wurde ordentlich durchgeschüttelt in letzter Zeit. Zuerst ging es Opsi. Da legte seine St. Galler SVP bei den eidgenössischen Wahlen deutlich zu und das Stimmvolk wählte ihn mit einem Traumresultat wieder in den Nationalrat. Doch dann verpasste er im zweiten Wahlgang den Sprung in den Ständerat. Und mit der Abwahl seines Vorbildes Christoph Blocher kam es dann Ende Jahr noch schlimmer. Absi. Nun geht es darum, den Tritt im Alltag wieder zu finden. Viel Zeit bleibt nicht. In St. Gallen stehen im März Gesamterneuerungswahlen an. Roland Wermerlinger.
Die mit Abstand wählerstärkste Partei ist noch immer nicht vertreten im siebenköpfigen St. Galler Regierungsrat. Und nach dem Rauswurf von Christoph Blocher aus dem Bundesrat schäumte der St. Galler Kantonalpräsident Toni Brunner dann derart, dass er sich laut überlegte, ob man in seinem Kanton überhaupt noch antreten solle. Inzwischen hat sich der Rauch etwas gelegt.
Wenn man in Bern mit dem Rauswurf von Christoph Blocher in die Opposition geschickt wird, dann muss man sich die Frage stellen, in einem Kanton, der nie etwas anderes kannte als die Opposition, will man jetzt unbedingt in die Regierung? Aber ich glaube, immer wenn sich Gelegenheit bietet, muss man versuchen, in die Regierung zu kommen.
Die SVP steigt also in den Wahlkampf und bündelt ihre Kräfte ungewohnt bescheiden auf nur einen Kandidaten. Toni Brunner selbst hatte nie Interesse daran, St. Galler Regierungsrat zu werden.
Ich denke, Bern ist momentan ganz spannend und da gehöre ich auch hin, habe auch einen Auftrag der St. Galler Bevölkerung. Man hat mich wieder als Nationalrat nach Bern geschickt.
Dass die Partei kaum über eine Personalreserve mit bekannten und profilierten Kandidaten für öffentliche Ämter verfügt, das ist ein altes Problem der St. Galler SVP. Und so wurde gestern mit dem 37-jährigen Treuhänder Stefan Kölliker ein politisches Greenhorn nominiert. Mitglied zwar im kantonalen und schweizerischen Parteivorstand, doch außer 3 Jahren in der Geschäftsprüfungskommission einer Schulgemeinde ohne politische Amtserfahrung. Aber Regierungsratskandidat Kölliker glaubt an seine Chance. Die Ereignisse von Bern lassen ihn kalt. Er sei, weil kein SVP-Hardliner, über die Parteigrenzen hinaus wählbar.
Ich will kollegial, konsensbezogen, sachpolitisch werde ich mich verhalten. Solche nationalen Schwierigkeiten unter den Parteien, die da bestehen, die tangieren mich nicht.
Doch der Haken daran, sanft und konsensbetont wird der Wahlkampf der SVP eben nicht sein, denn die Parteispitze um Toni Brunner hat die Ohrfeige der Blocher-Abwahl noch immer nicht verdaut. Brunner blies schon gestern Abend aggressiv zum Angriff, nannte die CVP eine hinterhältige, lügende Mauschlerpartei und dass sich mit Lucrezia Meyer-Schatz ausgerechnet die personifizierte Blocher-Gegnerin der CVP auch um einen Regierungsratssitz bewirbt, beschert dem St. Galler Regierungsratswahlkampf von Anfang an eine Prise voll Gift.
Das wird ein ganz zentrales Thema dieses Wahlkampfes, weil die Bevölkerung vor der Frage steht, wollen wir eine Partei stärken, die bis jetzt schon im Kanton St. Gallen dominant war und in Bern zusammen mit den Linken, mit hinterhältiger Politik ein verdientes Regierungsmitglied aus dem Bundesrat geworfen hat. Und die Bevölkerung muss zu dieser Frage Stellung nehmen.
Kein Zweifel also, der Alltag ist noch nicht zurückgekehrt in die St. Galler SVP.
Der ist Ostschweiz-Korrespondent Roland Wermerlinger. Großbritannien setzt auf Atomenergie. Die sei sauber, sicher, günstig und zwingend für die Stromversorgung des Landes, erklärte die Regierung von Gordon Brown heute dem Parlament. Deshalb habe sie den Bau neuer AKWs beschlossen. Gebaut und betrieben werden sollen die neuen Anlagen aber von Privaten. Nun können laut Gesetz Private heute schon ein AKW bauen, was wiederum die Frage aufwirft, worin denn der Beschluss der Regierung eigentlich besteht. Die Opposition hat da einen Verdacht. Großbritannien-Korrespondent Martin Ayot.
Es war ja kein Staatsgeheimnis gewesen. Tony Blair und nach ihm Gordon Brown ließen in den letzten Jahren keine Gelegenheit aus, ihre Präferenz für eine neue Generation von britischen Atomkraftwerken anzudeuten. Heute allerdings kam die amtliche Empfehlung offiziell und ohne Konjunktiv. Wirtschaftsminister John Hotton im Unterhaus.
Giving the go-ahead today that new nuclear power should play a role in providing the UK with clean, secure and affordable energy is in our country's vital long-term interest.
Ein nuklearer Beitrag zur sauberen, sicheren und erschwinglichen Energieversorgung liege im nationalen Interesse. Aber Hutton steigerte sich sogar noch.
The evidence in support of new nuclear power stations is compelling, and we should positively embrace the opportunity of delivering this important part of our energy policy.
Die Beweislage sei erdrückend. Atomstrom solle mit Begeisterung begünstigt werden. Gegenwärtig tragen AKWs 19% zur britischen Energieversorgung bei. Aber die Werke sind allesamt museumsreif und müssen spätestens in 10 Jahren abgestellt werden. Bis 2020 muss ein Drittel der britischen Kraftwerke ersetzt werden. Aber wird das schiere Wohlgefallen der Regierung an Atomstrom die privaten Energiefirmen zum Bau von AKWs ermuntern? Der ehemalige Energieminister Elliot Morley, ein Labour-Abgeordneter, stellte die Frage nach des Kaisers Kleidern.
There's been nothing to stop anyone from coming forward as a suggestion for a nuclear power station in the last 20 years. And you can understand why people question what has suddenly changed.
Es sei ja in den letzten 20 Jahren nicht verboten gewesen, neue AKWs zu bauen. Was also ist neu?
What has, as the Honourable Gentleman says, what has actually just changed? He said that after a second sham consultation, the government has come up with the answer it first thought of, which is hardly a surprise.
Der Liberale Steve Webb wiederholte die Frage. Der Umstand allein, dass die Regierung nach einer manipulierten Vernehmlassung die gewünschte Antwort erhalten habe, sei ja kaum überraschend. Minister Hutton schlug zuerst vor, dem Abgeordneten die Akte in einem größeren Schriftgrad auszuhändigen, damit er sie auch verstehen könne. Dann ging er zur direkten Beschimpfung über.
I'm all in favour, Mr. Speaker, of reducing emissions. I think we can start with what comes out of the Honourable Gentleman's mouth.
Die Emissionsverringerung möge bei den Verlautbarungen des ehrenwerten Gentleman beginnen. Etwas sachlicher behauptet die Regierung, sie werde die Genehmigungs- und Planungsverfahren beschleunigen. Bis 2009 sollen die Standorte mit Vorzug in bestehenden Nuklearanlagen feststehen. Es soll mehr Klarheit über die Verteilung der Kosten für die Entsorgung auf die Privaten geben. Und der neue Marktpreis für CO2-Emissionen soll den Nuklearstrom konkurrenzfähiger machen, zumal bei hohen Preisen für fossile Brennstoffe. Die Regierung besteht auf einer marktkonformen Lösung. Es werde keine Subventionen geben. Für Zach Goldsmith, den grünen Berater der britischen Konservativen, steht das Resultat der Übung damit fest. Es habe nämlich weltweit noch nie AKWs ohne Steuergelder gegeben.
If there is an absolute guarantee that there will be no subsidies for nuclear power, there will not be any nuclear power.
Ohne Subventionen keine neuen AKWs. Das wird sich weisen. Derzeit beläuft sich die Rechnung für die Entsorgung der bestehenden Anlagen und Abfälle auf 120 bis 170 Milliarden Franken. Steuergelder, versteht sich.
Martin Aljot. Zum Schutz vor möglichen Angriffen sogenannter Schurkenstaaten wollen die USA Teile ihres geplanten Raketenabwehrsystems in Osteuropa aufbauen. In Polen sollen Abfangraketen und in Tschechien soll eine Radaranlage errichtet werden. Gegen das Vorhaben gibt es in beiden Ländern Widerstand der Bevölkerung. Doch die Regierungen Polens und Tschechiens standen dem amerikanischen Projekt bisher grundsätzlich offen gegenüber. Nun hat aber der neue Ministerpräsident in Warschau, Donald Tusk, seine Zustimmung zur Raketenabwehr von Sicherheitszusagen der Amerikaner abhängig gemacht und damit auch Tschechien brüskiert. Sein heutiger Antrittsbesuch im Nachbarland erhielt deshalb Brisanz. Aus Prag berichtet unser neuer Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
Mit dem Einzug Donald Tusks ins Warschauer Regierungsgebäude hat sich einiges verändert in der polnischen Politik. Nicht so sehr, was die Inhalte angeht, aber der Ton. Tusk, der Liberalkonservative, spricht freundlich und bewegt sich elegant auf dem internationalen Parkett. Ganz anders als sein nationalkonservativer Vorgänger Jarosław Kaczynski. Umso überraschender, als von diesem sanften Mann plötzlich harsche Töne zu vernehmen waren, als er Anfang der Woche vor den Medien verkündete, er werde der Stationierung amerikanischer Abwehrraketen nur zustimmen, wenn seine Forderungen erfüllt seien. Tusk verlangt von Washington Sicherheitszusagen, konkret massive finanzielle und logistische Unterstützung für die polnischen Streitkräfte. Er wolle eine Garantie, dass sich das Niveau der polnischen Sicherheit erhöhe und mit Blick auf Russland Polen nicht zum Ziel möglicher Angriffe werde. Mit dieser Haltung geht der neue Regierungschef auf Distanz zu seinem Vorgänger. Denn Premier Kaczynski hatte dem amerikanischen Plan im Prinzip zugestimmt, offenbar ohne weitere Forderungen an die USA. Im Gleichschritt mit Kaczynski hat bisher auch der tschechische Regierungschef Mirek Topolánek den Aufbau einer amerikanischen Radaranlage in seinem Land nicht in Frage gestellt und auf einen schnellen Abschluss der Verhandlungen gedrängt, trotz massiver Opposition im Volk und sogar in der Regierungskoalition. So sah sich Topolánek heute gezwungen, das weitere Vorgehen bei den Vertragsverhandlungen in den USA mit dem polnischen Kollegen unter den neuen Vorzeichen zu erörtern. Und ja, sagte er, man sei sich noch nicht in allen Punkten einig. Das heißt aber nicht, dass man die Positionen nicht in Einklang zu bringen versuche. Man wolle einfach keine schnellen Lösungen. Wichtiger als das Tempo sei die Qualität. Auch Polen hat keine Eile. Zwar sei es nicht so, dass man unbedingt noch die amerikanischen Wahlen abwarten wolle. Manche gehen davon aus, eine neue demokratische Regierung könnte das Projekt ohnehin begraben. Aber er werde seine Forderungen nun in Washington deponieren, sagte Tusk, und dann sehen, wie es weitergehe. Die polnischen Bedingungen würden von der tschechischen Seite gut verstanden und beide hätten sie die Absicht, das Projekt weder zu verzögern noch zu beschleunigen. Tusk will auch Russland, das skeptisch bis allergisch auf das amerikanische Raketenabwehrsystem in Osteuropa reagiert und deswegen seine eigene Sicherheit bedroht sieht. Tusk will also auch Russland in die weiteren Verhandlungen einbeziehen. Ein erster Schritt in diese Richtung wurde schon heute gemacht. Der russische Vizeaußenminister weilte zu Gesprächen in Warschau und in einem Monat will Tusk selbst den Gang nach Canossa, sprich nach Moskau, antreten.
Mark Lehmann. Er ist seit Anfang Jahr DRS-Korrespondent für Osteuropa mit Sitz in Prag. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli. Für die Nachrichten Barbara Neverschiel. Am Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.